Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
18 Uhr, Schweizer Radio Dieres, Echo der Zeit. Unsere Themen. In Afghanistan erreicht Hamid Karzai bei den Präsidentschaftswahlen die Stimmenmehrheit. Gleichzeitig bestätigen sich die Betrugsvorwürfe. Wie geht das zusammen? Dazu ein Gespräch. Die CVP schickt den Freiburger Ständerat Urs Schwaller nun auch offiziell in die Bundesratswahl. In der Libyen-Affäre will die Geschäftsprüfungskommission des Nationalrats die Rolle von Bundesrat und Bundespräsident untersuchen. Außerdem, Japan ist plötzlich Vorreiter in der Klimapolitik. Und zwischen Isolation und Islamismus, Gespräch mit einem führenden Minister der Hamas-Regierung im Gazastreifen, hier im Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Philipp Scholkmann und Karin Britsch mit den Nachrichten.
Bei der Präsidentenwahl in Afghanistan hat es Wahlbetrug gegeben, und zwar in mehreren Provinzen. Zu diesem Schluss kommt eine unabhängige internationale Untersuchung. Die afghanischen Wahlbehörden haben inzwischen mitgeteilt, dass Amtsinhaber Karzai auf 54% der Stimmen komme. Basis seien die Auszählungen von über 90% der Wahllokale. Sollte sich die Mehrheit für Hamid Karzai bestätigen, gäbe es auch keine Stichwahl zwischen ihm und dem Herausforderer Abdullah Abdullah. Gut eine Woche vor den Bundesratswahlen haben CVP und SVP ihre Positionen präzisiert. Die CVP-Fraktion schickt, wie erwartet, ihren Fraktionschef Urs Schwaller ins Rennen. Die beiden anderen CVP-Kandidaten, der Freiburger Nationalrat Dominique de Buman und der Tessiner Regierungsrat Luigi Pedrazzini, haben sich zurückgezogen. Die SVP ihrerseits macht Druck auf die FDP und verlangt, dass sich FDP-Kandidat Christian Lüscher nicht während der Wahl plötzlich zurückzieht. Die Geschäftsprüfungskommission des Nationalrats nimmt die Libyen-Affäre und vor allem die Rolle der Landesregierung unter die Lupe. Das hat die GPK nun definitiv entschieden. Untersucht wird, ob der Bundesrat seine Verantwortung wahrgenommen hat bei der Bewältigung der Krise und ob sich Bundespräsident Merz und Außenministerin Galmire angemessen verhalten haben. Die Schweiz soll bis zu 30 Soldaten vor Somalias Küste schicken, um Schiffe der Schweiz und der UNO vor Piraten zu schützen. Der Ständerat hat den Vorschlag des Bundesrats gutgeheißen. Zudem ist er der Meinung, dass ein solcher Einsatz nach geltendem Recht möglich ist. Deshalb verzichtete der Rat darauf, das Militärgesetz zu ändern. Das Geschäft geht nun in den Nationalrat, wird dort aber erst in der nächsten Session behandelt. Die Organisation von Sicherheitskontrollen bei Fahrzeugen oder technischen Anlagen wird nicht neu geregelt. Nach dem Ständerat hat auch der Nationalrat das sogenannte Sicherheitskontrollgesetz abgelehnt, gegen den Willen des Bundesrats. Die Räte befanden, ein solches Gesetz würde nur mehr Kosten verursachen. Die Idee eines neuen Gesetzes kam auf, weil es nach einem schweren Seilbahnunglück auf der Riederalp im Oberwallis vor 13 Jahren Auseinandersetzungen gab um Verantwortlichkeiten. Die Schweiz steuert besser durch die Wirtschaftskrise als andere Länder. Sie bekommt vom World Economic Forum, dem WEF, eine Spitzennote, was die Wettbewerbsfähigkeit angeht. In der Rangliste des WEF hat die Schweiz die USA überholt, die bisher auf Platz 1 lag. Die Vereinigten Staaten sind wegen der Probleme auf den Finanzmärkten zurückgefallen. Die Arbeitslosigkeit in der Schweiz hat auch im August weiter zugenommen und dabei die Jugendlichen besonders hart getroffen. Fast 30.000 junge Menschen im Alter zwischen 15 und 24 Jahren waren ohne Arbeit, 14% mehr als im Juli. Insgesamt stieg die Zahl der Arbeitslosen auf über 150.000, das ist so viel wie seit Jahren nicht mehr. In der Schweiz sollten mehr junge Menschen an einer Hochschule studieren, das empfiehlt die OECD, die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Die Wirtschaft werde künftig mehr Hochqualifizierte brauchen, schreibt die OECD in einem Ländervergleich zur Bildung. Heute schließen in der Schweiz dreimal so viele junge Leute ein Universitäts- oder Fachhochschulstudium ab wie Mitte der 90er Jahre. Diese 30% Hochschulabsolventen sind im internationalen Vergleich aber eher wenig. Die deutschen Autofabrikanten melden schlechte Augustzahlen. So verkaufte BMW 10% weniger Fahrzeuge verglichen mit dem August letzten Jahres. Auch die VW-Tochter Audi hat wieder Absatzprobleme. Nach zuletzt soliden Verkaufszahlen verzeichnet sie ein Minus von 3%. Am schlechtesten sieht es beim Daimler-Konzern aus. Weltweit verkaufte er im August 13% weniger Autos als vor einem Jahr. Erstmals seit Monaten kostet die Feinunze Gold wieder mehr als 1000 Dollar. Damit liegt der Preis für das rund 30 Gramm schwere Stück 45 Dollar höher als noch Ende August. Auch Silber kostet wieder mehr. Laut Händlern ist vor allem der schwächere Dollar dafür verantwortlich, dass die Edelmetalle teurer geworden sind. Und damit zu den Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.195 Punkten plus 0,2%. In New York steht der Dow Jones Index bei 9.460 Punkten plus 0,2%. Der Euro wird zu 1,5169 gehandelt, der Dollar zu 1,0470. Das Wetter. Morgen bleibt es in der ganzen Schweiz sonnig. Lokale Nebelfelder lösen sich am Vormittag auf. Mit Biese steigt die Temperatur auf rund 24 Grad. Auch am Donnerstag bleibt es ziemlich sonnig. Nebelfelder treten am Morgen aber häufiger auf. Am Nachmittag bilden sich vor allem über den südlichen Alpen Quellwolken. Die Temperatur erreicht rund 23 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf Schweizer Radio DRS mit diesen weiteren Themen. Afghanistan wird ein Betrüger neuer Präsident. Fragen zur umstrittenen Wahl und den Lehren für die internationale Gemeinschaft. Urs Schwaller, die CVP, sieht in ihm den perfekten Kandidaten. Wer aber ist dieser Mann ohne Verwerfungen? Das Porträt. Japans neu gewählte Regierung macht schon ganz vorne mit dem Klimaschutz, bevor sie überhaupt im Amt ist. Die feingeistige Kulturorganisation der UNO leistet sich einen sehr aggressiven Kandidaten. Vom Glück auf dem Parkplatz des Schuhdiscounters zu leben, Augenschein in Aquila, ein halbes Jahr nach dem Erdbeben und über schleichende Islamisierung in einer abgeriegelten Gesellschaft, Gespräch mit Bassem Naim, einem der führenden Minister der geächteten Hamas. Es gab massiven Betrug bei den Wahlen in Afghanistan, das räumt nun also auch die zuständige internationale Beschwerdekommission ein und die Staatengemeinschaft fordert eindringlich, dass etwas dagegen unternommen werde. Gleichzeitig geht 3 Wochen nach der Wahl die Stimmenauszählung ihrem Ende entgegen und Hamid Karzai habe nun die absolute Mehrheit erreicht, ja überschritten mit 54% der Stimmen, meldet die Wahlkommission. Heißt das also, dass Karzai sein eigener Nachfolger wird? Ich fragte Fredrik Steiger, unseren diplomatischen Korrespondenten.
Eigentlich wäre das so, wenn alles nach den Regeln gegangen wäre, denn es sind jetzt über 90% der Stimmen ausgezählt. Hamid Karzai soll angeblich 54% der Stimmen bekommen haben. Und das hieße, sein Sieg im ersten Wahlgang wäre eigentlich fast nicht mehr zu kippen. Aber es ist inzwischen ja bekannt und wir haben es gehört, es gibt immer mehr Signale und nicht nur Signale, auch Belege für Wahlbetrug. Das sagt mittlerweile die EU, das sagt die afghanische Wahlbeschwerdekommission, das sagen die UNO und die USA. Es hat Betrug gegeben und zwar in sehr, sehr großem Umfang.
Dieser Betrug, weiß man, wie sich der abgespielt hat?
Es gibt wahrscheinlich zwei Bereiche. Es gibt, ich sage das mal, Kleinbetrug, Betrug in kleinen Ausmaß. Also beispielsweise ein noch nicht 18-Jähriger ist wählen gegangen, weil es gibt ja in Afghanistan keine Einwohnerkontrolle. Viele Leute wissen gar selber nicht, wie alt sie genau sind. Also da kann auch mal ein 16-Jähriger sich als Wähler eintragen lassen. Oder Frauen, auf deren Wahlausweis, weil sie ja Schleier tragen, kein Bild ist, schicken jemand anderes, der dann für sie wählt. Aber das ist nicht der Wahlbetrug im großen Umfang. Der systematische Betrug ist wohl anders passiert. Da gab es zum Beispiel Fälle, belegte Fälle, dass in Wahllokalen die Wahlurnen schon voll waren, bevor überhaupt die Wahl begonnen hat. Oder anderswo haben hauptsächlich Anhänger von Präsident Hamid Karzai Wahllokale geöffnet, wo gar keine Wahl aus Sicherheitsgründen stattfinden konnte. Und von dort kamen dann Tausende von Stimmen für Hamid Karzai. Also dort wurde in viel größerem Umfang ebenfalls betrogen.
Sind denn diese umstrittenen Stimmzettel jetzt in diesem vorläufigen Resultat eingerechnet, dass die Mehrheit eben Karzai gibt?
Die afghanische Wahlkommission sagt, sie hätte die Stimmzettel aus umstrittenen Wahllokalen, etwa 500, gar nicht mitgerechnet und etwa 200.000 Stimmen nicht mitgezählt. Die Vermutung ist aber da, dass in noch viel größerem Umfang betrogen wurde als nur, sage ich jetzt mal, diese 200.000 Stimmen.
Offenbar gab es Betrug vor allem im Süden, das heißt in den Stammesgebieten von Karzai. Das heißt, der mutmaßliche Gewinner ist jetzt vor allem unter Beschuss.
Das ist richtig. Im Süden und im Osten des Landes, wo ja auch die Gefechte, das Blutvergießen am ausgeprägtesten ist, wurde wahrscheinlich am meisten betrogen, weil dort konnten aus Sicherheitsgründen auch am wenigsten unabhängige ausländische Wahlbeobachter hin und den Ablauf der Wahl kontrollieren. Das ist das eine. Und dann ist es eben so, dass Hamid Karzai natürlich im Süden seinen größten Rückhalt hat, dort am meisten Einfluss hat in diesem Landesteil. Sein Bruder zum Beispiel war sein Kampagnenleiter in der Südstadt Kandahar. Und dort hat er natürlich sehr viel Spielraum gehabt zu betrügen, aber auch ganz allgemein. Hamid Karzai als Präsident hat die afghanische Wahlkommission, deren Spitzen ernannt. Er hat seinen Regierungsapparat einsetzen können und hat wohl auch dadurch schon von vornherein massiv geschummelt.
Die Beschwerdekommission konstatiert nun diesen Betrug. Die internationale Gemeinschaft fordert Maßnahmen. Was kann man denn tun?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Man kann ganz grundsätzlich die Wahl annullieren. Das wird man aber nicht tun, denn damit müsste man eigentlich sagen, das Experiment Demokratie in Afghanistan ist gescheitert. Man kann weniger weit gehen und sagen, die Stimmen von vielen umstrittenen Wahllokalen werden nicht in das Endergebnis eingerechnet. Man kann mancherorts Nachwahlen anordnen und es ist auch denkbar, dass man eine Konsenslösung wählt, die zwar eigentlich nicht so vorgesehen ist, aber halt pragmatisch sinnvoll, dass man nämlich sagt, es ist vielleicht besser, man macht einen zweiten Wahlgang und versucht, das Ganze doch noch irgendwie zu retten.
Aber das ursprüngliche Ziel dieser Wahl, nämlich eine neue Glaubwürdigkeit für eine neue Regierung zu schaffen, das auf jeden Fall ist verfehlt.
Das ist das ganz große Problem. Das war das Hauptziel der Wahl, wieder eine neue, frisch legitimierte Regierung an der Macht zu haben. Das ist auch für die westliche Präsenz dort wichtig, denn der Westen ist ja auf Einladung dieser Regierung dort. Und genau dieses Ziel dürfte nun definitiv nicht erreicht worden sein.
Nun wollen ja London, Paris und Berlin eine Afghanistan-Konferenz noch vor Ende Jahr. Die deutsche Kanzlerin Merkel hat das heute nochmal bekräftigt. Ist das schon so etwas wie der Anfang vom Ende der internationalen Afghanistan-Präsenz?
Das gibt man offiziell natürlich nicht zu, aber tatsächlich dürfte es ein Stück weit in diese Richtung gehen. Offiziell geht es darum, der neuen afghanischen Regierung auf die Finger zu schauen, auch Bedingungen zu formulieren, unter denen man überhaupt noch Finanzmittel beispielsweise in dieses Land pumpt. Aber es wird unter der Hand tatsächlich auch um eine Art Exit-Strategie, um eine Festlegung, zeitliche oder umfangmäßige Begrenzung der westlichen Präsenz und des westlichen Engagements in Afghanistan gehen.
Ohne dass man schon einen Horizont dafür sehen würde.
Zeitlich wird das sicher so nicht definiert werden. Das wäre auch unklug, weil man damit dem Gegner, den Taliban, klare Zielvorgaben gibt, wie lange sie noch durchhalten müssen, um sich da wirklich vielleicht die Macht zurückzuerobern. Aber man wird bestimmt unter der Hand klar machen, auch gegenüber der eigenen Bevölkerung in den westlichen Ländern muss man das tun, dass der Einsatz in Afghanistan nicht unbegrenzt fortgeführt werden kann.
Einschätzungen von Fredrik Steiger. CVP-Ständerat Urs Schwaller soll also für seine Partei den zweiten Sitz im Bundesrat zurückerobern, der vor 6 Jahren bei der Abwahl von Ruth Metzler verloren ging. Schwaller ist jetzt auch ganz offiziell Kandidat. Die Fronten sind geklärt. Nun geht es bei den Parteien darum, die Taktik für die Wahl von nächster Woche festzulegen. Bundeshausredaktorin Geraldine Eicher.
Könige, Läufer, Türme, Bauern. Die Figuren auf dem Brett sind gesetzt. Die Parteistrategen setzen an zum politischen Schachspiel. Die Taktik der CVP heißt Konfrontation. Sie greift wie erwartet an und bringt ihren König ins Spiel. Und der heiße Urs Schwaller, trotz seiner Wurzeln im deutschsprachigen Teil des Kantons Freiburg, denn für die CVP sei es wichtig, mit dem besten Kandidaten ins Rennen zu steigen. Und das geschlossen, sagt Vizefraktionschefin Brigitte Häberli.
Wir sind selbstverständlich sehr sensibel gegenüber den anderen Sprachregionen. Mit Urs Schwaller haben wir aber den perfekten Kandidaten aus einem Westschweizer Kanton, der perfekt beide Sprachen spricht, der bewiesen hat als Regierungsrat, aber auch als Ständerat, dass er eben für den Kanton Freiburg sich voll einsetzt und in der Bevölkerung sehr verankert ist.
Etwas unsensibel hat sich dann Urs Schwaller zuerst in deutscher Sprache an die Journalisten gewandt. Seine Chancen schätzt er nach wie vor auf 50-50. Bei den Hearings der anderen Fraktionen werde er sich aber nicht verbiegen lassen, um seine Chancen zu erhöhen.
Das soll eigentlich auch mein Markenzeichen bleiben, die Verlässlichkeit, die Einschätzbarkeit. Und am 16. wird das Parlament dann entscheiden, auf wen es setzen will.
Die beiden anderen CVP-Kandidaten, der Welsh-Freiburger Nationalrat Dominique de Buimont und der Tessiner Regierungsrat Luigi Pedrazzini, haben sich zugunsten von Urs Schwaller zurückgezogen. Man müsse hin und wieder die eigenen Interessen hinter die der Partei stellen, erklärte der Freiburger Nationalrat de Buimont, dem der Verzicht zugunsten seines Freiburger Konkurrenten Urs Schwaller sichtbar schwer fiel.
Des fois l'esprit de corps et l'intérêt de la collectivité l'emporte sur ses convictions personnelles et je crois que ça c'est aussi un signal pour le pays.
Weniger Mühe mit dem Verzicht bekundete Luigi Pedrazzini. Für den Kanton Tessin würden sich bald wieder Möglichkeiten für einen Bundesratssitz eröffnen.
Dovranno esserci possibilità. Ich glaube, dass nicht eine lange Zeit noch dauern wird, dass ein Tessiner wieder im Bundesrat gewählt wird.
Diese Hoffnung hegt auch die FDP des Kantons Tessin. Sie möchte neben den offiziellen FDP-Kandidaten Didier Burkhalter und Christian Lüscher einen freisinnigen Tessiner portieren. Dabei denken sie wieder an FDP-Präsident Fulvio Pelli und an Dick Marty. Und auch die SVP hält die Spannung weiter hoch. Ob sie das Spiel der FDP und der CVP überlässt oder doch noch den Freiburger SVP-Nationalrat Jean-François Rim ins Spiel bringen will, lässt sie weiterhin offen. Die SVP verlangt von der FDP das Versprechen, dass sich der SVP nähere freisinnige Kandidat Christian Lüscher nicht während der Wahl zurückzieht, SVP-Präsident Toni Brunner.
Die FDP muss jetzt lediglich erklären, und zwar öffentlich, dass beide Kandidaten gleichberechtigt ins Rennen geschickt werden. Und ansonsten müssten sie eine neue Beurteilung vornehmen und dann entstünde eine neue Ausgangslage.
Die SVP macht keinen Hehl mehr aus ihrer Präferenz für den Genfer Nationalrat Lüscher. Sollten die SVP-Stimmen bis zum Schluss auf Lüscher fallen, würde dies die Wahlchancen des CVP-Kandidaten Urs Schwaller erhöhen. Denn für die Vertreter der linksgrünen Parteien ist Lüscher nicht wählbar. Die Stimmen würden sich verzetteln, wovon vor allem Urs Schwaller profitieren könnte.
Geraldine Eicher. Urs Schwaller, also heißt der Kandidat der CVP. Doch wer ist der 57-jährige Politiker, der von sich sagt, er sei bereits mit 20 ein Mann der Mitte gewesen? Urs Schwaller im Porträt von Inlandredaktor Peter Maurer.
Die Szene hat Seltenheitswert im Leben des Politikers Urs Schwaller. Ausgerechnet dieser brave Mann aus dem Freiburgischen, der allenthalben für seine Ruhe und Besonnenheit gelobt wird, verliert die Kontenance.
Hört endlich auf, ich kann es nicht mehr. Doch, ich kann es nicht mehr. Jetzt müssen wir nicht mehr. Entweder kann ich jetzt etwas sagen.
Sie haben noch vor der Woche.
Da Luzi, jetzt glaube ich, habe ich nicht unterbrochen. Ihr müsst doch eine gewisse Regel halten, da kann ich mich auch dran halten.
Schwaller kennt die geschriebenen und ungeschriebenen Regeln des Politbetriebes bestens. Der christdemokratische Lenker und Denker hat tatkräftig mitgeholfen, SVP über Vater Blocher aus dem Bundesrat zu kippen. Und Schwaller, der ehrgeizige Fraktionschef, hat auch seine oftmals lavierende und kompromisssüchtige C-Partei in den letzten Jahren ziemlich auf Kurs gebracht.
Der Kompromiss als solcher ist ja nicht schlecht. Schlecht ist es, wenn man mit dem Kompromiss Diskussion beginnt.
In der Biografie dieses grundsoliden Mannes gibt es keine Verwerfungen, keine Brüche, keinerlei Extravaganzen. Alles verlief bislang wunschgemäß. Schwallers Geheimnis für seinen Aufstieg vom kantonalen Chefbeamten zum respektierten Bundesratskandidaten: erstens arbeiten, zweitens arbeiten, drittens arbeiten. Er mag solche erstens, zweitens, drittens Sätze. Die Botschaft dahinter: hier weiß auch einer von der CVP, was er will.
Ich habe die CVP gewählt, das ist wahrscheinlich auch bedingt vom Ort, vom Elternhaus her. Ich probiere eher Ausgleiche, probiere eher Lösungen zu suchen. Also bin ich auch just, wenn ich jetzt politisiere.
Just will heißen, richtig da, wo er politisch steht. Perfekt eingemittet. Schwaller spricht da lieber von wertkonservativ. Ja zum bilateralen Weg, nein zum raschen EU-Beitritt. Ja zur Unterstützung von bedürftigen Familien, nein zu Sozialleistungen für alle. Letzteres, sagt Schwaller, der ausgewiesene Finanz- und Sozialpolitiker, habe damit zu tun,
dass mir sämtliche Gießkannenpolitik dürft zweder ist.
So flink wie dieser sportlich wendige Christdemokrat katholischer Prägung, der jeweils in aller Herrgottsfrühe joggen geht, so schnell ist noch kaum einer im Bundesbären so hoch gestiegen. 2003 Wahl in den Ständerat, kaum ein Jahr später bereits CVP-Fraktionschef. Seine Dossiersicherheit, seine Verlässlichkeit werden über die Parteigrenzen hinweg gerühmt. Und Schwaller gilt deshalb rasch als ganz heißer Anwärter für die Landesregierung. Doch er wartet und winkt ab.
Meine Exekutivaktivität ist von mir abgeschlossen.
Heute tönt es bekanntlich anders. Schwaller privat, ein Hochmusikalischer, der Dissonanzen und Lärm nur schlecht erträgt. Er liebt Opern, Verdi zum Beispiel, der Troubadour. Er spielt und spielte selber Trompete, Flügelhorn, Kornett, Klavier und klassische Gitarre. Schwaller privat, ein leidenschaftlicher Hobbykoch, allerdings nur noch am Sonntagabend.
Ich tue nie nach Kochbuch kochen.
Beim privaten Kochen pflegt der Mann zwar das kreative Chaos, im realpolitischen Alltag freilich richtet er meistens gut bürgerliche Küche mit einem Schuss Glaube an.
Man muss im Staat geben, was der Staat braucht, und man muss den Kirchen, man muss im Glauben geben, was der Glaube braucht.
Dieser Schwaller, dieser eingefleischte Föderalist, der einst gegen das Steuerpaket des Bundes, das vor allem Gutverdienende entlastet hätte, erfolgreich gekämpft hatte, dieser Mann will jetzt in den Bundesrat.
Also ist es halt attraktiv, die Exekutivämter, was das Land vergeben hat.
Die Chancen stehen nicht schlecht. Wenn da nur nicht immer wieder dieselbe Frage gestellt würde, was ist denn nun wirklich dieser zweisprachige Mann, der nicht einfach zu fassen ist? Ein Welscher oder ein Deutschschweizer?
Oh, Schwaller, bonsoir.
Voilà, bonsoir.
Soll ich das Interview auf Deutsch oder Französisch machen?
Oh, restons pour ce soir quand même en français, puis je pense que ça ira mieux.
In gut einer Woche wird man es wissen, wie es für Urschwaller gelaufen ist. Mieux oder schlechter.
Das war ein Porträt von Peter Maurer. Das Seilbahnunglück auf der Riederalp im Jahr 1996 schreckte die Politik auf. Beim Unglück brach eine Umlenkradwelle, ein Bergführer kam ums Leben, mehrere Personen wurden verletzt. Grund war ein Konstruktionsfehler. In der Folge wurden über 100 Bahnen kontrolliert und nachberechnet. Das Departement von Bundesrat Leuenberger erarbeitete unter dem Eindruck des Seilbahnunglücks ein ausgeklügeltes Sicherheitskontrollgesetz. Doch die jahrelangen Vorbereitungen wurden heute im Nationalrat zunichte gemacht. Bundeshausredaktor Pascal Krauthammer.
Der Verkehrsminister kämpfte auf verlorenem Posten. Für die bürgerliche Ratsmehrheit war klar, dass es dieses umfassende Sicherheitskontrollgesetz so nicht brauche. Die Organisation der Sicherheitskontrollen sei bereits heute umfassend geregelt, hieß es. Doch diese Argumentation will Bundesrat Moritz Leuenberger nicht gelten lassen. Das Sicherheitskontrollgesetz, das nach dem schweren Seilbahnunglück auf der Riederalp ausgearbeitet worden war, sei darum vom Tisch, sagt er.
Weil, es tönt etwas brutal, in letzter Zeit kein schwerer Unfall vorgekommen ist. Ist ein Unfall da, stehen wir alle unter dem Eindruck, dass gehandelt werden müsse für die Sicherheit. Nachher wächst der Drang nach Freiheit, vor allem auch nach wirtschaftlicher Freiheit, immer stärker und die Aufgaben, die Sicherheit zu organisieren, geraten wieder in Vergessenheit.
Das Verdrängen gehöre wohl zur menschlichen Psyche, bemerkt Leuenberger.
Aber ein Politiker hat eine andere Verantwortung. Er muss langfristig Sicherheit organisieren. Er darf eben nicht verdrängen. Er hat eine Aufgabe und wir versuchten, diese Aufgabe wahrzunehmen mit diesem Sicherheitsgesetz. Wir haben zunächst ein viel umfassenderes Gesetz mit einer Sicherheitsagentur vorgesehen. Das ist dann in der Vernehmlassung durchgefallen. Wir haben zurückgeschraubt. Wir sind heute nur noch mit diesem relativ mageren Vorschlag gekommen, dass auch er abgelehnt wird. Das ist für mich dann doch ein kurzfristiges Denken.
Der Bundesrat glaubte eigentlich, eine gute Balance zwischen Sicherheit und Freiheit gefunden zu haben. Der Staat sollte ja keineswegs alles kontrollieren. Der Kaffeemaschinenhersteller beispielsweise hätte nur eine Sicherheitserklärung abgeben müssen, dass sein Produkt gefahrlos funktioniere. Ein Automobilhersteller aber hätte seine Fahrzeuge bereits von Dritten prüfen lassen müssen und bei Kernanlagen schließlich wäre der Staat selber die Prüfbehörde gewesen. Nun, dieses Konzept wurde heute wegen des Widerstands der Bürgerlichen endgültig beerdigt, was Moritz Leuenberger gelinde gesagt ärgert.
Ich gebe zu, dass mich das enerviert, weil ich von Politikern eine größere Verantwortung erwarte.
Anscheinend habe die Sicherheit keine Lobby, sagt Leuenberger und zieht eine Analogie zur widersprüchlichen Politik in der Luftfahrt.
Nach dem furchtbaren Unglück in Überlingen war die Politik bereit, das Bundesamt für Zivilluftfahrt vollständig umzubauen, viele neue Sicherheitsstellen zu bewilligen. Jetzt, wo wir die zweite Tranche wollen, heißt es schon wieder, nein, wenn wir das mit Gebühren finanzieren, ist die Wirtschaft belastet, das sollen die Steuerzahler bezahlen. Kommen wir beim Budget, heißt es, nein, der Bundeshaushalt darf nicht belastet werden, das soll mit Gebühren bezahlt werden.
Der Ball wäre hin und her gespielt, weil eben die Sicherheit keine Lobby habe.
Dafür ist dann die Lobby der Wirtschaft da, die um jede kleinste Gebührenerhöhung ihre bezahlten Lobbyisten ins Bundeshaus schickt und die können sich durchsetzen.
Ein Sicherheitskontrollgesetz habe heute keine Mehrheit, doch morgen könnte alles wieder anders aussehen, prophezeit Leuenberger.
Ich weiß genau, wenn wieder mal ein großes Unglück passiert, dann muss man das Gesetz sofort zur Schublade hinausziehen.
Dann müsse alles wohl viel schneller geschehen, wie es in den letzten 13 Jahren geschehen ist, nach dem Seilbahnunglück auf der Riederalp. Das nächste Mal müsse man wohl unter dem Eindruck eines Unglücks sofort eine Änderung im Bereich Sicherheitskontrollen herbeiführen.
Pascal Krauthammer. Sie hören das Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS. Weiter geht's hier mit Berichten über Japan, das ganz neue Ambitionen entwickelt in der Klimapolitik. Über das Leben im Zelt ein halbes Jahr nach dem Erdbeben in L'Aquila. Über einen Wahlkampf mit Sprengkraft in der Kulturorganisation der UNO und einem Gespräch mit Bassem Naim, einem der führenden Minister der Hamas. Die neu gewählte Regierung Japans erregt in der Klimapolitik Aufsehen, noch bevor sie im Amt ist. Sie will, dass Japan, diese zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, bis 2020 ein Viertel weniger Treibhausgase erzeugt als 1990. Damit würde Japan die bisherigen Vorreiter in der internationalen Klimapolitik überholen, die Europäische Union und die Schweiz, die sich zu einer Reduktion um ein Fünftel bereit erklärt haben. Der Vorstoß aus Japan dürfte neue Bewegung in die internationalen Verhandlungen bringen, die im Dezember in Kopenhagen zu einem neuen Klimavertrag führen sollen. Aus Tokio berichtet Martin Fritz.
Die künftige japanische Regierung macht in der Klimapolitik Druck. Bisher wollte Japan bis zum Jahr 2020 nur 8% weniger Treibhausgase als 1990 ausstoßen. Doch der designierte Premierminister Yukio Hatoyama, der nächste Woche Mittwoch die Regierung übernimmt, kündigte in Tokio an, die bisherige Zielvorgabe um das Dreifache zu verschärfen. Wir werden den Ausstoß von Klimagasen bis 2020 gegenüber 1990 um 25% verringern. Dies werden wir durch verschiedene Methoden erreichen. Die Einzelheiten will die Regierung erst später ausarbeiten. Angedacht sind ein Emissionshandel, Obergrenzen für den Ausstoß großer Klimasünder, ein höherer Einspeisetarif für alternativ erzeugten Strom sowie eine Kohlendioxidsteuer. Nicht ins Bild passen einige klimafeindliche Wahlversprechen. So will man die Autobahngebühren abschaffen. Dadurch könnte der Autoverkehr um ein Fünftel zunehmen. Jedoch plant Tokio keinen Alleingang, sondern macht die drastische Verschärfung davon abhängig, dass auch Schwellenländer wie Indien und China den neuen Klimavertrag unterschreiben. Das Kyoto-Protokoll läuft 2012 aus. Im Dezember wird in Kopenhagen ein Nachfolgevertrag ausgehandelt. Bislang wollen viele Schwellenländer keinen Klimavertrag unterzeichnen, um ihr Wachstum nicht zu gefährden. Zur Rechtfertigung verweisen sie auf lasche Selbstverpflichtungen der Industrieländer. Mit der strengeren Zielvorgabe will Japan dieses Argument entkräften und Länder wie China dazu bringen, sich mit ins Klimaboot zu setzen. Die Belastungen für Japan wären allerdings hoch, meinte Hidofumi Mochizuki, der oberste Beamte im Ministerium für Handel und Wirtschaft. -25% würden die Gesellschaft und die Wirtschaft schwer treffen. Die Japaner müssen verstehen, dass ein steiniger Weg vor ihnen liegt. In Japan gibt es starke Zweifel, ob sich die 25% überhaupt erreichen ließen. So müsste 55 Mal mehr Strom aus Solarenergie erzeugt und der Verkauf von normalen Benzinautos verboten werden. Jeder Haushalt würde mit umgerechnet 4.000 Franken jährlich belastet. Die Autohersteller Toyota und Honda erklärten, das Ziel sei nur schwer zu schaffen. Die Stahlindustrie, die 15% der Treibhausgase Japans erzeugt, hält nur eine Minderung um 2-3% für realistisch. Die Wirtschaftslobby warnte, die Industrie müsste ihre Produktion kürzen und Arbeitsplätze ins Ausland verlegen. Bisher ist es Tokio noch nicht einmal gelungen, die Ziele des Kyoto-Vertrages einzuhalten. Letztes Jahr hat Japan 16% mehr Treibhausgase als 1990 ausgestoßen, doch laut Kyoto-Vertrag müssten es bis 2012 6% weniger sein. Das Bezugsjahr 1990 verlangt Japan besondere Anstrengungen ab, weil Industrie und Haushalte schon seit der Ölkrise 1973-74 heftig Energie sparen. Dadurch produzierte Japan schon 1990 rund ein Viertel weniger Treibhausgase je Einwohner als beispielsweise Deutschland. Als großem Produktionsland fällt es Japan schwer, weniger Treibhausgase auszustoßen. Doch die neue Regierung verfolgt mit ihrer strengeren Klimapolitik auch das Ziel, eine grüne Revolution in der Industrie auszulösen und dadurch neue Wachstumsfelder für die japanische Wirtschaft zu erschließen.
Martin Fritz. Vor einem halben Jahr, am 4. April, bebte im norditalienischen L'Aquila die Erde. Fast 300 Menschen kamen ums Leben, fast 30.000 wurden obdachlos und von diesen leben noch immer rund 20.000 in Zeltstätten. Spätestens Ende September sollen sie dort weg, schon weil es zu kalt wird. Und trotzdem, nicht alle sind einverstanden damit, dass rund um die Stadt neue Häuser gebaut werden. Aus L'Aquila, ARD-Korrespondent Tilman Kleinjung.
Die Welt ist ein Dorf, in diesem Fall ist es wörtlich zu nehmen. Globo heißt das Zeltdorf, das vor den Toren L'Aquilas liegt. Der Name hat keine tiefere Bedeutung. Globo heißt einfach nur der Schuhdiscounter, auf dessen gigantischem Parkplatz der italienische Zivilschutz seine blauen Zelte aufgebaut hat. Ein paar hundert Menschen wohnen hier. Einer von ihnen, Luigi Panella, 72 Jahre alt, obdachlos seit dem 6. April 2009. Ein furchtbares Datum, sagt Panella. Aber wir hatten Glück, wir leben. Das Haus ist kaputt, aber das kann man wieder reparieren. So gesehen hatte Italiens Ministerpräsident Silvio Berlusconi vielleicht doch recht, als er vor einem Monat sagte, die Menschen in den Zeltstätten, das sind die Glücklichsten, felicissimi. Ja, natürlich, hier geht es uns gut. Wir haben zu essen, wir haben ein Bett. Nur wenn es jetzt kälter wird, dann wird es schlimm. Dann kann man nicht mehr im Zelt bleiben, dann wird es zu kalt. Die Tage von Globo, dem Zeltdorf auf dem Parkplatz, sind gezählt. Bis Ende September wollen wir die Zelte abbauen, erzählt Titi Postiglione vom italienischen Zivilschutz. Bis dahin sollen alle Lager geschlossen werden. Das hat mit dem Klima zu tun. Hier wird es sehr früh sehr kalt und man kann eigentlich nach September nicht mehr in den Zelten leben. Wir suchen also vorübergehend Unterkünfte für die Menschen in den Zeltstätten. Das heißt, Luigi Panella und die anderen 20.000 Zeltbewohner in und um L'Aquila brauchen ganz schnell ein festes Dach über dem Kopf. Cese di Preturo ist ein Vorort von L'Aquila. Hier arbeitet man zurzeit an einem der wohl ehrgeizigsten Bauprojekte. 21 Gebäude mit Wohnungen für 1.700 Menschen und das alles innerhalb kürzester Zeit. Bauingenieur Massimo Ladera.
Wir haben cominciato ad aprire il cantiere l'8 di giugno.
Auf dieser Baustelle haben wir am 8. Juni angefangen, und zwar mit dem erdbebensicheren Unterbau. Das sind diese Betonplatten. Und darauf haben wir dann ab 11. Juli die Häuser gebaut, also nicht einmal in 2 Monaten. Der Bürgermeister von L'Aquila, Massimo Cialente, ist nicht begeistert von diesen neuen Trabantenstädten, die der staatliche Zivilschutz an den Rändern seiner Stadt gerade errichtet. Wir haben jetzt schon zu viele Häuser gebaut, die bleiben. Und das kostet. Da werden wir in den nächsten Jahren ordentlich für zahlen müssen. Aber wir wollen ja die Stadt so wieder aufbauen, wie sie einmal war. Und deshalb will ich mobile Holzhäuser. Häuser, die man einfach wieder abbauen kann. In diesem Punkt hat sich der Bürgermeister gegen die Regierung durchsetzen können. Etwa 1000 kleine Holzhäuser werden in der nächsten Zeit in den Vierteln von L'Aquila aufgebaut. Das ist auch deshalb nötig, weil die neuen Wohnungen längst nicht für alle Obdachlosen langen werden. Viele werden aus der Zeltstadt in ein neues Provisorium umziehen, in ein Hotel, in eine Kaserne und dort weiter warten und hoffen, dass irgendwann wieder der Alltag einkehrt in L'Aquila.
Normalerweise sorgt die UNESCO, die UNO-Organisation für Erziehung, Bildung und Kultur, kaum für Schlagzeilen. Das könnte sich mit der Wahl des neuen Generaldirektors ändern. Um die Nachfolge des Japaners Koichiro Matsuura bewerben sich 9 Personen, von denen freilich nur die EU-Außenkommissarin Benito Ferrero-Waldner und der ägyptische Kulturminister Faruk Hosni Chancen haben. Ausgerechnet Hosni aber werden antisemitische Ausfälligkeiten zur Last gelegt. Auslandredaktor Robert Stähli.
Im Gegensatz zu Hosni, die seit Monaten einen eigentlichen Wahlkampf führt, hat sich Ferrero-Waldner erst sehr spät entschieden.
Ich bewerbe mich mit einem Programm, das zurückgeht eigentlich auf die alte Präambel der UNESCO.
Diese Präambel besagt, dass Friede in der geistigen und moralischen Solidarität der Menschen verankert werden müsse.
Die UNESCO ist eine Organisation, die eigentlich für den Frieden eintreten soll, durch Soft Power in 3 Bereichen. Das eine ist Erziehung, das andere ist Wissenschaft und das dritte, wofür die UNESCO vielleicht in unseren Ländern am meisten bekannt ist, ist Bewahrung der Kultur, und zwar der Kultur in all ihrer Vielfalt.
Ferrero-Waldner dürfte es allerdings nicht leicht haben, zumal sich die Europäer nicht auf eine gemeinsame Kandidatur einigen konnten. Das könnte den Weg für den heutigen ägyptischen Kulturminister Faruk Hosni ebnen. Er wäre damit der erste Araber an der Spitze der UNESCO. Doch Faruk Hosni ist umstritten. Der 71-jährige Kunstmaler aus Alexandria, seit mehr als 20 Jahren Kulturminister, hat mit israelkritischen und antisemitischen Äußerungen für Empörung gesorgt. Er bezeichnet sich selber als Gegner einer Normalisierung mit Israel, solange das Palästinenserproblem nicht gelöst sei, und kritisiert die israelische Kultur als aggressiv, rassistisch und überheblich. Das fast völlig zum Überlaufen brachten Äußerungen Faruk Hosnis über israelische Bücher in ägyptischen Bibliotheken. Im Parlament hatte Hosni im Mai 2008 erklärt, man solle ihm solche Bücher bringen und er werde sie eigenhändig entfernen und verbrennen. In einer Erklärung zu seiner Kandidatur bedauert Hosni diese Worte. Er habe sich dazu provozieren lassen, sagte er, und sie entsprechen nicht seinen Überzeugungen. Er sei vielmehr gefürchtet für seine Toleranz, doppelte er im Sommer im Nachrichtenmagazin Der Spiegel nach. Doch diese Beschwichtigungen nehmen ihm viele nicht ab. Führende europäische Intellektuelle wie Friedensnobelpreisträger Elie Wiesel halten Faruk Hosni für unwürdig, die Kulturorganisation der UNO zu führen, und sprechen von einer Schande für die UNESCO, wenn er tatsächlich vom Exekutivrat gewählt werden sollte. Hosnis Kandidatur bringt viele westliche Staaten in die Zwickmühle. Hinter vorgehaltener Hand zweifeln sie an Hosnis Eignung für das Amt. Auf der anderen Seite wollen sie Rücksicht nehmen auf Ägypten, weil der Nilstaat im nahöstlichen Friedensprozess eine wichtige Mittlerrolle spielt. Eine Nichtwahl, so fürchten sie, könnte Ägypten in seinem Stolz verletzen, weshalb nach den USA und Frankreich selbst Israel bereit zu sein scheint, die Kröte zu schlucken. Hosni selber gibt sich siegessicher und glaubt, jetzt schon dank den Stimmen aus Afrika und der arabischen Welt eine Mehrheit hinter sich zu haben.
Robert Stähli. Israel kontrolliert die Grenzen des Gazastreifens. Das extrem dicht besiedelte und verarmte Palästinensergebiet bleibt hermetisch abgeriegelt. Drinnen diktiert seit mehr als 2 Jahren die islamistische Hamas die Politik, ohne dass eine innerpalästinensische Versöhnung absehbar wäre. Irin Meyer hat in Gaza-Stadt Gesundheitsminister Bassem Naim getroffen und mit dem einflussreichen Hamas-Politiker gesprochen über Isolation, palästinensische Fäden und Islamismus.
Zu Beginn bestätigt sich das Klischee. Bärtige und wortkarge junge Männer sind unsere Gesellschaft im Vorzimmer des Gesundheitsministers. Schweigendes Misstrauen hängt im Raum. Die trockenen Kekse, die sie uns anbieten, helfen auch nicht, die Stimmung zu lockern. Das tut Bassem Naim dann selber. Der Minister für Gesundheit und Sport begegnet uns nicht reserviert und wirkt auch nicht sehr förmlich. Ein junger Hamas-Mann ohne Bart, dem man schnell anmerkt, dass seine Vorstellung von der Welt nicht an den abgeriegelten Grenzen des Gazastreifens endet. Und dieses Bild will er auch von der Hamas vermitteln und erinnert an die Niederschlagung einer islamistischen Extremistengruppe in Rafah vor ein paar Wochen. Damit habe die Hamas gezeigt, dass sie keine Extremisten dulde, die ihre islamistischen Ziele mit Gewalt durchsetzen wollten.
This is for example a clear answer from Hamas that Hamas is not this fanatic or
Die Hamas sei keine Bewegung von Fanatikern und Extremisten, sagt Naim.
What does it mean? Hamas and the other Islamic groups are dreaming of an Islamic society.
Die Hamas träume zwar von einer islamischen Gesellschaft, aber sie setze dabei auf einen stufenweisen Wandel. Sie würde nie ihre Vorstellungen mit Gewalt oder gegen den Willen der Bürger durchsetzen, sagt Bassem Naim. Mit dieser Aussage kommt der Minister bei kritischen Geistern in der Bevölkerung nicht gut an. Offenen Widerspruch wagen nicht mehr viele, außer ein paar mutigen Frauenrechtlerinnen. Aber die Realität lässt sich nicht schönreden. Im Gazastreifen ist eine schleichende Islamisierung zu beobachten, die bis jetzt hauptsächlich Frauen und Mädchen trifft. Im neuen Schuljahr sind Schülerinnen und Studentinnen aufgefordert, den Jilbab zu tragen, das Kopftuch und den langen Mantel. Bassem Naim wiegelt ab. Er spricht von einem islamischen Trend und nicht offiziellen Erlassen durch das Hamas-Regime.
Okay, there is a trend in the society towards Islam.
Die Frage ist nur, wer diesen Trend denn wie verstärkt. Die Hamas tut es zum Beispiel via Lehrerschaft, sie übt indirekten Druck aus, probiert aus, wie weit sie gehen kann, sagen Frauen- und Menschenrechtsorganisationen. Bassem Naim, der Europa und seine Werte kennt, der im deutschen Erlangen Medizin studiert hat, scheint sich bewusst zu sein, wie heikel das Thema ist und grenzt sich ab von den Hardlinern, die es in der Hamas durchaus gäbe.
I cannot deny that there are people who in Hamas dreaming to see a specific kind of life.
Die Abriegelung des Gazastreifens fördert diese Entwicklung stark. Die Gesellschaft wird immer geschlossener, enger das Denken, größer die Angst, als Individuum einen eigenen Weg zu gehen. Denn im Gazastreifen geht es nach wie vor ums Überleben. Wir leben wie Ratten, hört man die Leute sagen, 8 Monate nach dem verheerenden Krieg. Die Einwohner von Gaza sind nur noch durch Tunnels an der ägyptischen Grenze mit der Welt verbunden, durch die alles hereinkommt oder herausgeht, Produkte und teilweise auch Menschen. Der Gazastreifen ist heute total abhängig von Ägypten und die Trennung vom Westjordanland wird immer deutlicher, ganz im Sinn der israelischen Politik.
Sure, but to survive, this is the priority number one.
Sicher, aber die Hamas habe gar keine andere Wahl, sagt Minister Bassem Naim. Es sei eine Überlebensfrage.
We are sure along the last 2 years that Ramallah
und mitschuldig an diesem Elend seien die in Ramallah, Präsident Abbas und Freunde, die aktiv an der Blockade mitbeteiligt seien, sagt Naim und beantwortet damit auch gleich die Frage nach der innerpalästinensischen Versöhnung negativ. Mehr als 2 Jahre sind seit der Machtübernahme im Gazastreifen vergangen und noch immer wird die Hamas offiziell isoliert. Doch inoffiziell wird mit ihr gesprochen. Die internationale Gemeinschaft habe erkannt, und das sei ein großer Schritt, dass es ohne Hamas keinen Frieden und keine Stabilität geben könne, sagt Naim.
No stability and no peace.
Die ehemalige US-Außenministerin Rice habe noch vom Kollaps der Hamas geträumt. Diese Zeiten seien definitiv vorbei. Die Hamas pflegt Kontakte mit ausländischen Gesprächspartnern, auch in der Schweiz, wo Bassem Naim zusammen mit Außenminister Sahar vor ein paar Wochen war. Lösungen wollten sie ausloten und den Hamas-Standpunkt erklären, sagt Naim. Die Hamas und alle Palästinenser könnten keinen Staat Israel anerkennen, der keine definitiven Grenzen habe, der noch und noch Siedlungen auf palästinensischem Boden baue und der Jerusalem nicht teilen wolle. Aber, und diesen Standpunkt vertrete die Hamas seit langem offiziell und er wiederhole ihn.
At the end, politically, we accepted a state in the 67 borders with East Jerusalem as the capital. And this is, according to the international law, is our right.
Die Hamas akzeptiert einen palästinensischen Staat in den Grenzen von 1967 mit der Hauptstadt Ostjerusalem, sagt Minister Bassem Naim. Was einer indirekten Anerkennung Israels gleichkommt.
Irene Meyer. Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Marcel Jecke und für die Nachrichten Susan Schmucke. Am Mikrofon war Philipp Scholkmann.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.dieres.ch.